deutschlandweit. Die haben die Dinger komplett mit den Verkehrsschildern zusammengedruckt und schikanieren uns jetzt und lachen uns noch ins Gesicht und schreiben dran, Lärmschutz.
Donald Trump ihn dann doch tatsächlich mit dem Besenstiel durch die Mitarbeitertoilette schleift, hat er wieder nicht gemacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Wir als alte Strategen empfehlen natürlich den unentschlossenen CDU-Grünen-Wählern unbedingt die Grünen in Baden-Württemberg zu wählen.
Doch.
Dann sind die Republikaner erledigt, dann ist eigentlich die ganze Konterrevolution, wenn man so will, erledigt.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Oh. Oh.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Wow. Es wurde gegen Ende hin besser.
Ja.
Normal wird es immer ganz katastrophal zum Ende hin.
Aber
also
es war
vor
okay.
unserer langen Pause.
Ich fand, das war jetzt
vor
gut.
unserer langen Sangespause.
Ja.
Aber jetzt wurde es gegen Ende hin besser. Das ist ein gutes Zeichen.
Ja. Ja, wir haben uns überlegt, das hat alles nichts gebracht, mit dem auf die Musik verzichten. Die Abozahlen steigen weder noch sinken sie. Wir haben nur viele Beschwerden gehört. Wann sinkt ihr denn endlich wieder? Wir haben es getan und wir sind wieder für sie da. Jetzt müssen sie damit leben. Also die Mehrheit hat demokratisch entschieden. Wir hassen es zwar, aber gut, ja, für sie.
Außerdem wollten wir ja selber sehen.
Außerdem wollten wir es ja selber. In dem Sinne, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. In diesen überaus ereignisreichen, spannenden, historischen Tagen und man weiß gar nicht, wohin mit sich. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, wir können anfangen mit einem Randthema, wir können auch anfangen mit dem eigentlichen Thema. Vielleicht fangen wir mal ganz seicht an. Ja, seicht im Sinne von, es ist ja bald wieder Demokratie hier in Deutschland. Am Sonntag wird gewählt in Baden-Württemberg und in Bayern, meine ich. In Bayern sind Kommunalwahlen, ne?
Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Ich meine schon. Also wenn ich frage noch mal ChatGPT, das machen ja moderne Menschen heutzutage so. Aber ich meine, es sind Kommunalwahlen. Und ich meine neulich auch so eine wundervolle Umfrage gesehen zu haben. Die CSU in Bayern, die steht jetzt, wären denn jetzt Bundestagswahlen bei 38%, ja. Aber die Umfrageergebnisse für die Kommunalwahlen sehen ganz, ganz anders aus. Da stehen sie bei 33%. Und die AfD steht in Ostbayern ähnlich stark wie in den östlichen Bundesländern. Also das wird mal richtig spannend, zumindest in der einen oder anderen Kommune dort, ja. So, und richtig spannend finde ich natürlich auch, was passiert in Baden-Württemberg? Ne? Also große, große Überraschungen wird es vermutlich nicht geben. Die große Frage ist ja jetzt, wer wird den Ministerpräsidenten stellen? Grün oder Schwarz? Grün oder Schwarz? Bisher waren es, ich weiß nicht, die letzten drei, vier...
Wir hatten 10% Vorsprung, ja. Die Schwarzen,
ja.
Zwischendurch.
Genau.
Und das war schon wie so ein Selbstläufer. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal gesagt an dieser Stelle, die CDU wird sich jetzt so als der große Wahlsieger dieses Jahres feiern, weil die werden ja dann schien es ja monatelang, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg übernehmen. Aus Grün-Schwarz wird Schwarz-Grün.
Mhm.
Und in Rheinland-Pfalz, ich glaube ein oder zwei Wochen später, ne, war es ja auch so, dass die CDU auch 10% vorne lag.
Ja.
Da hat die SPD den Ministerpräsidenten bisher gestellt. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht, in welcher Koalition, mit Rot und Gelb oder so, ich glaube.
Das kann sein, dass die da die,
mit Grün und Gelb.
Ich meine, die hatten da tatsächlich die die Ampelkoalition.
Ich glaube
Rheinland, wenn ich mich jetzt, ich meine, das ist diese Ampel auf Landesebene.
Tatsächlich. Entweder Ampel oder da auch Rot-Schwarz. Aber jedenfalls sollte das auch auf Schwarz-Rot dann übergehen.
Ja.
Also einmal Schwarz-Rot, einmal Schwarz-Grün zukünftig. Letztendlich ändert sich an den ganzen Politiken
sowieso natürlich nicht.
Überhaupt gar nichts. Aber die CDU hätte sich selber mal völlig abgefeiert, weil sie ja der große Wahlsieger dieses Frühjahrs dann gewesen wäre. Und das ist jetzt ein bisschen fraglich, ne? Und wir als alte Strategen empfehlen natürlich den unentschlossenen CDU-Grünen-Wählern, die sich ja offenbar ohnehin nicht viel geben, oder SPD-Wählern, unbedingt die Grünen in Baden-Württemberg zu wählen.
Doch, wir sind für die Grünen.
Und die SPD in Rheinland-Pfalz.
Absolut, ja. Also man muss diesbezüglich mal strategisch denken, ne? Das machen die Amerikaner ja auch so. Traditionell ist es ja so, dass der Präsident gewählt wird und sobald es dann zu den Midterms kommt, dann die andere Partei dann eben, wie gesagt, Senat, Kongress übernehmen. So muss man das jetzt auch machen. Also so muss man jetzt auch denken. Also man soll Friedrich Merz jetzt bloß nicht in dem Glauben lassen, dass er ein guter Kanzler wäre und seine Partei gute Ergebnisse einfährt. Insofern muss man mal auch als CDU-Wähler in den sauren Apfel beißen und vielleicht einfach mal die Grünen wählen.
Also wenn man unbedingt wählen muss.
Wenn man unbedingt wählen muss. Ne? Ich meine, klar, man kann auch die AfD wählen. Ich glaube allerdings, dass jetzt, ich meine, mit 20%, so werden sie jetzt gerade gehandelt, zumindest in Rheinland-Pfalz. Nicht Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, mit 20%, damit würden sie natürlich ihr Wahlergebnis verdoppeln Bezug nehmend auf die letzte Landtagswahl, und das wäre ja auch schon episch. Und ich meine, ich kann mich hier noch daran erinnern, wo wir hier vor, ich weiß nicht, wann war das, vor 5 Jahren, da saßen wir hier und haben uns über die überirdischen Ergebnisse im Osten für die AfD, sag ich mal, gewundert, wo sie da schon bei 20% lagen. Ja, also vor wenigen Jahren wären solche Ergebnisse tatsächlich nur im Osten möglich gewesen. Und der Osten ist ja in Anführungsstrichen weitergezogen und
stellt. Ist wirklich noch gar nicht so lange her, stimmt.
Ist wirklich noch gar nicht so lange her.
Übrigens war ich ja, Entschuldigung, nicht dich da.
Klar, nee, bitte.
Ja. Ich war ja ein paar Tage in der Schweiz und auch in Baden-Württemberg, erst in Baden-Württemberg, dann in der Schweiz, und habe da diese Wahlplakate so ein bisschen genießen dürfen. Übrigens, apropos Wahlplakate, was mir noch mehr aufgefallen ist, ich dachte, das gibt's nur in Griffenbruch bei uns zu Hause, dass jetzt diese ganzen 30er-Zonen und überall ist der Verkehr runtergebeamt mit diesem zynischen, abartigen Lärmschutz drunter, ne? Das ist deutschlandweit.
Ja,
überall,
ja,
wo wir langgefahren sind in Baden-Württemberg, deutschlandweit. Die haben die Dinger komplett mit den Verkehrsschildern zusammengedruckt und schikanieren uns jetzt und lachen uns noch ins Gesicht und schreiben dran, Lärmschutz. Völlige Verarsche und Wahnsinn, ne? Auch so ein Programm. Müsste man mal eigentlich mal recherchieren, wo das überhaupt herkommt. Ne?
Man müsste eigentlich mal über.
Wahrscheinlich Verkehrsministerium oder so.
Also
abartig, ne? Aber wie gesagt, genauso abartig natürlich dieser Wahlkampf. Aber ich habe mich doch sehr. Jetzt kriege ich es nur noch sinngemäß zusammen. Die AfD hat einen super Wahlkampf geführt in Baden-Württemberg oder führt einen super Wahlkampf. Und zwar den Spruch, ich kriege es jetzt nicht ganz so, aber sinngemäß, pst, dein Nachbar wählt uns doch auch. Und darunter AfD ehrlich machen. Und das ist so richtig klasse, ne? Das ist so richtig von hinten rum. Herrlich, herrlich. Und ich muss sagen, der BSW hat einen ganz guten Wahlkampf geführt. Da kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Die hatten auch ganz nette Sprüche. Das fiel mir so auf. Aber ich glaube, die haben trotzdem keine Chance rein. Und die habe ich jetzt nicht gelesen, dass die
über 5%. Ich meine, in Baden-Württemberg, das wird ja eher so auf der kleineren Ebene, wird es ja sehr, sehr spannend werden. Also ich meine, aus Reider wird Twix und sonst ändert sich nichts. Das werden wir ja sehen. Also ich meine, es wird wahrscheinlich auf, ja, weiß man nicht, Schwarz-Grün, Grün-Schwarz hinauslaufen. Also da verspreche ich mir jetzt keine allzu großen Überraschungen. Aber was halt eventuell noch spannend sein könnte, schafft es denn die FDP wieder rein? Ja, also momentan, so die letzten Umfragen sehen sie halt so bei 5-6%. Es könnte noch mal gelingen. Ansonsten wäre das wieder ein weiterer Landtag, aus dem sie fliegen wird. Und ich meine, in Rheinland-Pfalz sieht es da eher übel aus.
Da
also
sieht's ganz übel aus.
Da werden sie höchstwahrscheinlich rausfliegen. Und dann ist die FDP nichts anderes als letzten Endes eine Randpartei. So, und ich denke auch nicht, dass.
Splitterpartei,
Randpartei. Partei, also aus der, glaube ich, von der auch jetzt in Zukunft nichts mehr zu erwarten sein wird. Und was halt noch spannend ist, schafft es die SED-Nachfolgepartei ins Parlament. Ne? Und das sieht in Baden-Württemberg tatsächlich ähnlich gut, schlecht aus wie bei der FDP. Die stehen auch bei 5-6 Prozent in den Umfragen.
Die waren zwischendurch bei 7-8. Die waren unglaublich gehypt worden in den letzten Monaten. Aber das ist auch eher auf
dem... Das ist schon...
Eher niedriger werdend.
Das ist schon wirklich, wirklich, ja. Ja, nichtsdestotrotz, es bleibt halt in Anführungsstrichen spannend, wenn man das Ganze denn unter diesem Unterhaltungsaspekt sich betrachtet, ja. So, und wo wir jetzt beim Thema spannend sind. Mit Spannung haben wir ja auf den vergangenen Dienstag gewartet. Friedrich Merz bei Donald Trump. Und damit kommen wir dann zum eigentlichen Hauptthema. Ja, wir haben
zwischendurch uns, ist ja auch was passiert.
Es ist zwischendurch was passiert. Ich meine, wir haben uns Freitag haben wir uns noch unterhalten. Ja, Dienstag dann, Friedrich. Ne? Das wird lustig. Ne? Und ja, wie gesagt, das wurde dann ja in den Schatten gestellt. Nichtsdestotrotz Friedrich Merz bei Donald Trump zum dritten Mal, zum zweiten Mal alleine, ne, das dritte Mal war ja zusammen mit den anderen EU-Regierungschefs. So, also Friedrich Merz ist dort aufgeschlagen und ja, treue Fans von uns wissen, wir hätten eigentlich erwartet und uns auch eigentlich gewünscht, dass Donald Trump ihn dann doch tatsächlich mit dem Besenstiel durch die Mitarbeitertoilette schleift. Hat er wieder nicht gemacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Stattdessen Honig ums Maul. Und zwar
zum dritten Mal.
Zum zweiten Mal. Also beim dritten Mal, das war ja eher diese etwas demütigende Veranstaltung mit den Regierungschefs vor diesem.
Nein, er hat jetzt wirklich zum dritten Mal ihn gelobt. Er würde ja ganz anders sein als Merkel.
Stimmt.
Diesmal hat er auch Merkel erwähnt.
Das meinst du? Okay, ja, genau.
Also der konsequente Aufräumer Friedrich Merz, der im Prinzip die Trump-Politik in Deutschland macht, in der Migration, in Klimafragen, das hat er jetzt zum dritten Mal gemacht, ihn für Dinge gelobt, wo gar keine Grundlage dafür da ist.
Nein,
ne?
Nicht die geringste.
Also das ist schon interessant.
Ja.
Also dieses 3D-Schach ist schon interessant. Der sitzt dann immer so da, ne? Mhm. Und weiß gar nicht, wie er reagieren soll. Wüsste ich jetzt auch nicht an der Stelle.
Ja, er empfängt halt den Lob und sagt am besten gar nichts dazu, ne?
Ja.
Ich meine, mehr kannst du ja auch nicht machen. So, und aber was aufgefallen ist, also Social Media hat darauf ja reagiert. Also es haben ja viele Leute gespannt auf dieses Treffen gewartet. Und ich weiß ja, ne, man hat ja nur so eine gewisse anekdotische Evidenz, aber ich sag mal so, gerade so bei X ist das auch aufgefallen. Also den Leuten ist schon aufgefallen, wofür lobt der den eigentlich? Hat der überhaupt eine Ahnung davon, was hier in Deutschland abgeht? Ist dem überhaupt klar, dass Merz nichts anderes macht, als die Politik von Merkel nahtlos fortzusetzen?
Nee, das muss er wissen, ne?
Von ich denke Berater auch, dass der das
muss
weiß.
Er wissen.
So, und nichtsdestotrotz kommen dann diese, wie nennt man das, Spitzen? Keine Ahnung in dem Sinne.
Wusstest du eigentlich, dass Deutschland das Land ist, das keinen amerikanischen ordentlichen Botschafter hat? Da ist immer noch so eine Notbesetzung. Das ist, habe ich neulich gelesen, das ist auch Absicht. Das ist der Stellenwert von Deutschland.
Dass wir nur noch so eine Notbesetzung
haben. Wir haben so einen Übergangsbotschafter. Wir haben keinen ordentlichen amerikanischen Botschafter. Das ist auch interessant, ne?
Das ist interessant.
Und man merkt ja auch, man weiß ja auch, dass Trump sich durchaus oder die Trump-Regierung insbesondere auch mit Deutschland beschäftigt, sehr intensiv. Mhm. Immer wieder Anmerkungen in der Richtung. Ne? Mhm. Offenbar werden die auch beraten von Kontaktleuten in Deutschland. Und natürlich weiß er auch, dass Merz das alles nicht macht, wofür er ihn lobt.
Mhm. Aber er lobt ihn trotzdem.
Aber Merz, muss man ja sagen, das Übelste ist natürlich, und da kommen wir jetzt so langsam zum Thema, zum Eigentlichen, ist ja was passiert weltpolitisch zwischendurch.
Ach, wenn ich noch ganz kurz eingrätschen darf, die Sanktionen gegen Rosneft Deutschland, also diese Tochtergesellschaft von Rosneft Russland, die hätte jetzt ab April, meine ich, kein Öl mehr bekommen dürfen, wegen der Sanktionen. Also wir haben da gab es vor ein, zwei Wochen so eine Nachricht, die kursierte durch die Medien, und zwar, dass diese Raffinerie Schwedt, die ja direkt aus Russland beliefert wird, die steht jetzt vor einem gewaltigen Problem, weil wenn kein Öl mehr kommt, dann gibt es da nichts zu raffinieren. So, und jetzt haben die USA diese Sanktionen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Also in Zukunft kommt dann auch wieder russisches Öl oder weiterhin russisches Öl in diese Raffinerie, um in Anführungsstrichen den Osten Deutschlands mit Benzin versorgen zu können. Das ist gerade so unter dem, ja, unter dem Topic, unter dem diese Sendung hier steht, nämlich den Iran-Krieg, ja, hochinteressant.
Bist du mir aber voraus? Ich wollte ja,
gut,
ja gerade
okay, okay,
erst
ja, dann, ja, klar.
Ja, die andere Sache ist aber, um das nochmal aufzugreifen, sonst haben wir das verloren. Die andere Sache ist ja, Putin hat ja jetzt gleichzeitig auch gestern zum ersten Mal anklingen lassen, ja, ihr wollt ja jetzt sowieso von uns alles boykottieren, auch was Gas betrifft. Mhm. Und wir überlegen, wir haben ja genug andere Abnehmer, und wenn ihr sowieso nächstes Jahr komplett abschaltet und in 2 Monaten schon weniger haben wollt, können wir das auch sofort machen, ne? Weil ist jetzt gerade Energiekrise und ist gerade ein guter, passender Zeitpunkt, ne? Also herrlich, was sich da zusammenbraut, ja, ne? Da ist schon ganz ordentlich, ne?
Ja.
In Energiekrise, auf die Energiekrise drauf in Deutschland. Ja, sehr, sehr spaßig. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Jetzt genau, es war ja noch die andere Sache, genau. Trump, um das noch, März bei Trump. Wir wissen ja, dass er charakterlich ja nicht der allergrößte Pluscharakter auf der Welt ist, der Friedrich Merz.
Er ist charakterlich flexibel.
Er soll ja auch schon mal Wahlbetrug gemacht haben in kleinem Ausmaße. Ne?
Ja.
Ja, und also wie er da den Spaniern in den Rücken gefallen ist, den EU-Kollegen, ne, die jetzt gerade mal so ein bisschen, man kann ja da inhaltlich von halten, was man will, aber die mal so ein bisschen Cojones, glaube ich, heißt das, beweisen, Cojones, gegenüber den Amerikanern und sagen, hier von unserem Boden aus werdet ihr keinen Krieg führen. Mhm. Und irgendwann, die Amerikaner sind schon stinksauer, sagen hier, wir machen jetzt Wirtschaftsboykott gegen euch. Also Trump flippt fast völlig aus. Dann versuchen mit Zuckerbrot, ich habe gehört, die Spanier sind jetzt doch einverstanden. Die wollen jetzt doch mit uns zusammen. Mhm. Und eine Stunde später der Spanier, nee, wir bleiben dabei. Von uns aus nicht. Mhm. Also so richtig Cojones. Und da fällt der Merz denen in den Rücken, den europäischen Freunden. Ne? Das ist schon interessant. Auch das wird Auswirkungen haben. Ne? Ja. Weil wir orakeln ja schon lange, die EU könnte dieses Jahr dran sein. Ne? Also da tun sich so richtig tektonische Plattenverschiebungen auf.
Ja.
Und das jetzt mit Spanien, also die Spanier haben auch gesagt, also das wäre mit Angela Merkel niemals und auch mit Scholz nicht möglich gewesen, dass unsere europäischen Freunde uns so in den Rücken fallen. Mhm. Ne? Und einfach aus Feigheit. Mhm. Einfach, weil er so ein Pluscharakter ist, dieser Friedrich Merz. Ne? Sitzt er da und feuert den noch an, den Friedrich Merz, gegen seinen eigenen europäischen Partner. Ja, also da tut sich was auf, ohne jetzt bisher überhaupt von dem Krieg gesprochen zu haben.
Mhm. Inhaltlich. Ja. Ja, lustigerweise fand ich jetzt auch interessant, ich meine, nicht nur an der Südflanke, auch an der Ostflanke tut sich ja einiges in der EU. Da hat ja Ungarn tatsächlich diese Hilfsgelder für die Ukraine blockiert, 90 Milliarden sollten fließen, und hat aber gesagt, nö, also diese Leute, die hier uns von der Energieversorgung abschneiden. Ja, also es geht um diese Druzhba-Pipeline, die da zerstört worden ist. Dann sagen die so, nee. Also wenn die Ukraine uns hier jetzt so behandeln, wenn die uns hier sabotieren, ja, da lassen wir doch hier kein Geld hinfließen. So, und jetzt hat sogar Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Ukraine ermahnt, man möge doch jetzt bitte die Leitung reparieren, damit das mit den Hilfsgeldern auch klappen kann. Also ich habe mich ja mit dem Kollegen Koll letzte Woche darüber unterhalten. Er hat sich ja über diesen Gesamtzusammenhang schon ausführlichst aufgeregt. Ja, also wie man so überhaupt, also in was für einer Position ist Europa hier überhaupt? Wie verhalten die sich überhaupt? Da ist da jemand, der sprengt denen die Energieversorgung weg, sabotiert eigentlich die EU, und denen will man Geld geben, so nach dem Motto, Moment, was soll das jetzt? Ihr habt, also eigentlich hätten sie es denen am liebsten auch so gegeben, auch ohne diese Energiezufuhr. Ja, aber einer von denen sagt dann so, nee, so nicht, ne, und jetzt sieht sich Ursula von der Leyen in dieser misslichen Lage, jetzt doch irgendwie einwirken zu müssen auf die Ukraine, damit sie dann doch ihr Geld schenken kann, ne? So als ob sie was gegen Geld hätte, das Geld des Steuerzahlers, ja.
Vor allen Dingen, wo aufgrund der Situation jetzt auch den letzten grünen Spinnern in Deutschland so langsam schwant, an der Energie hängt ja doch alles, ne? Ja. Aber so richtig alles, ja, ne. Und wie gesagt, die haben wir schon künstlich verknappt. Wir haben alles gegen Energie in Deutschland getan. Wir haben sie verteuert oder der Staat hat sie verteuert ohne Ende. Das Beste ist ja jetzt auch der rote oder grüne Bürgermeister von Bremen, ne? Ist ja Landeschef sogar in Deutschland. Er hat jetzt gesagt, ja, hier, wir müssen was tun gegen die Tankstellen und gegen die Mineralölkonzerne, die ja da Wucherpreise an den Tankstellen nehmen. Ne? Ja. Ja, und wer ist der größte Kostentreiber von Benzin? Ne? Was macht mehr als 50% des Benzinpreises aus? Ne?
Ja. Fragen wir uns
haltet
alle.
Haltet den Dieb, ne? Das ist haltet so die den typische, haltet den Dieb. Aber das wird den Leuten auch klar werden, ne? Dass das natürlich der Staat ist, der dieses ganze Schindluder hier getan hat. Und ja. Also jetzt wird's richtig spannend. Ne?
Ja.
Wir haben ja immer gesagt, wann kommt in Deutschland der Kirk-Moment? Ne? Wann merken die Leute, okay, boah, hier läuft ja alles schief. Und in dem Moment, wo jetzt hier die Preise explodieren, ne? Weil alles an den Energiepreisen hängt, da wird's nochmal richtig lustig.
Ja, und ich glaube, wir steuern jetzt geradewegs darauf zu. Das könnte in den nächsten Wochen und Monaten könnte sich hier wieder einiges an eruptiven Ereignissen zutragen, wovon wir ja spekuliert haben, dass dem so sein wird. Und ja, woran liegt das? Klar, Iran-Krieg. Und wie das halt immer so ist, wenn es denn weltpolitisch mal so richtig abgeht, ne, dann spaltet sich auch das Land, dann spalten sich die Meinungen. Das ist ja hier in Deutschland, ich weiß es nicht, es ist irgendwie, ich habe dann immer so Sorge, wenn irgendwelche Dinge im Ausland passieren und sich Menschen dann diesbezüglich positionieren, ob man diese Dinge denn dann nicht doch vielleicht ein Stück weit zu sehr gewichtet. Ja, also wie gesagt, der Iran hat zusammen mit Israel die USA haben zusammen mit Israel den Iran angegriffen und die Nation ist gespalten und nicht nur die Nation ist gespalten, auch jetzt, ich sag mal, unsere eher regierungskritische Seite, also die regierungskritische Seite als solche, libertäre, konservative, liberale und hast du nicht gesehen, auch dort eine ganz fulminante Spaltung, die du direkt von der ersten Stunde an hast beobachten können. Auf der einen Seite diejenigen, die, ich sag mal, diesen Angriff sofort, ich sage es mal so, gefeiert haben, also die sofort applaudiert haben und sofort ihre Solidarität mit Israel und den USA bekundet haben. Auf der anderen Seite diejenigen, die das Ganze eher kritisch sehen und zwar auch sehr kritisch, so und irgendwo da drin war dann auch die AfD. So, und die AfD, das haben wir ja mitgekriegt, die hat sich ja relativ kurz nach den Angriffen, ich glaube, es hat ein paar Stunden gedauert, bis dann so ein Statement kam, die haben sich ja diesbezüglich dezidiert kritisch gezeigt. Also haben gesagt, so, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, diesen Schlag auszuführen und haben das dann natürlich auch irgendwo ein Stück weit begründet. So, und diese Begründung, die sieht man jetzt, die greift. So, also wir haben da auf der einen Seite die Sache mit den Flüchtlingen. Also wenn irgendwo im Nahen Osten ein Krieg losbricht, ein großer Krieg losbricht, dann wird man davon ausgehen können, dass es zu Flüchtlingsströmen kommen wird. So, und das hatte die AfD augenscheinlich auch auf dem Schirm. Deswegen die Frage, ist dieser Angriff jetzt im deutschen Interesse? So, und da sagen sie natürlich nein, weil wir kennen ja die Europäische Union, die tut jetzt nicht allzu viel dafür, um diese Flüchtlinge dann auch aufzuhalten. Also insofern, Deutschland droht hier tatsächlich wieder eine, wie man so schön sagt, Flüchtlingsbewegung, ja, eine Flüchtlingswelle, die auf uns zurollen könnte. Zum anderen natürlich die Gefahr für die Wirtschaft. Wir sehen es, die Straße von Hormuz ist zu, kein Öl fließt mehr raus. Die Preise steigen an den Zapfsäulen und nicht nur an den Zapfsäulen, überall. Also die Energiepreise gehen durch die Decke, verteuern wieder alles, wie wir ja gerade eben festgestellt haben. Energie ist der Anfang von allem. So, und man muss natürlich auch ich sag's mal so, vielleicht den Preis, den wir jetzt dafür zahlen, den muss man vielleicht auch noch so ein bisschen weiter ausdehnen. Also es ist ja auch so, dass Donald Trump als Friedenspräsident angetreten ist. Der hat explizit eine Präsidentschaft angekündigt, in der eben America First steht, und zwar nur America First. Und diese ganzen Kriege im Ausland, hier im Nahen Osten, will er gar nichts mehr mit und zu tun haben.
Explizit Regime-Change im Ausland überhaupt nicht.
Will er gar nicht mehr machen.
Böse, Fui, ganz böse, ganz böse.
Und er hat, und da muss man jetzt mal sehen, welchen Preis das denn jetzt tatsächlich kosten wird. Also ich meine, noch ist der Krieg im Gange, noch ist der Krieg nicht vorbei. Die Frage stellt sich, wie lange wird er dauern? Was wird am Ende stehen? Was wird man am Ende erreicht haben? Also man weiß, die offiziellen Ziele der US-Regierung sind ja die, dieses Atomprogramm zu vernichten. Die offiziellen Ziele sind, das Raketenprogramm zu vernichten. Also Raketenstellungen, Raketenbestände, alles Mögliche soll dezimiert werden. Man will dadurch die Sicherheit Israels wiederherstellen. So, und tatsächlich ist es kein offizielles Ziel der US-amerikanischen Regierung, ein Regime-Change
herbeizuführen. Doch, das hatten sie zwischendurch auch mal gesagt.
Ja, aber
zwischendurch war das auch das Ziel.
Es wurde zwischendurch mal so gesagt, aber es ist nicht deren Hauptziel. Also die haben ja jetzt keinen Plan, wie sie diesen Regime-Change durchführen wollen. Man geht davon aus, man bombt die Führung weg, man schaltet die Führung aus und dann wird sich das schon irgendwie ergeben. Dann werden die Leute, die auf die Straße gehen, die werden dann schon die Macht an sich reißen und dann hier diesen Pahlavi mit, weiß ich nicht, Blumen und offenen Herzen empfangen, der sie dann fortan demokratisch regieren kann. Das ist eine etwas naive Vorstellung. So, und jetzt denke ich mal, gut, wir haben jetzt diesen Krieg, was kann am Ende dabei rauskommen? So, und am Ende kann dabei rauskommen, dass letzten Endes die Bevölkerung des Irans, die wohl auch zu weiten Teilen sehr, sehr regierungskritisch ist, aber andere Teile sind es eben nicht. Ja, also man hat ja auch Profiteure dieser Regierung. Das ist ja jetzt nichts anderes als hier in Deutschland. Man wird unter Umständen dieses Mullah-Regime gar nicht ausschalten können, weil dieses Mullah-Regime eben so aufgestellt ist, dass es eben ganz, ganz viele vielschachtelige Ebenen gibt, die ist ein Kopf abgeschlagen, diesen Kopf dann eben entsprechend ersetzen können. Und das, ja, weiß ich nicht. Also noch sehe ich nicht, dass das Regime wackelt, ne? Und ich bin diesbezüglich auch eher pessimistisch, beziehungsweise sehe das auch eher skeptisch, dass das überhaupt erreicht werden kann. Was das Atomprogramm angeht, ich weiß nicht, wie fähig die US-Amerikaner sind, diesbezüglich wirklich alles zu vernichten. Ich weiß auch nicht, wie gut ausgebaut die Iraner, was ihr Raketenprogramm angeht, sind. Tatsache ist, die haben sich jetzt die letzten 40 Jahre auf diesen, wenn du so willst, Krieg vorbereitet. Ja, also die haben eben, ich meine, da gibt's diverse Propagandavideos, wie ernst man die nehmen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber es deutet ja viel darauf hin, dass der Iran über doch zahlreiche Raketen und über noch zahlreichere Drohnen verfügt, die eben doch Schaden anrichten können und auch schon Schaden angerichtet haben. Und ob am Ende dann, ich weiß es nicht, die USA den Iran wirklich militärisch derart besiegt haben, dass die dann gar nichts mehr können, halte ich auch für unwahrscheinlich. So, also was hat man dann am Ende? Hat man dann wieder Verhandlungen oder sowas? Oder ich weiß es nicht. So, und letzten Endes, wie gesagt, also das, worauf, ich sag mal, die Befürworter dieses Krieges hierzulande, sag ich mal, so spekulieren, also das habe ich jetzt diverse Male gelesen beziehungsweise gehört, es besteht die Hoffnung, dass dieses Mullah-Regime abgesägt werden kann. Das ist die Hoffnung, das ist so das Denken. So, endlich tun die Amerikaner was, endlich tun die Israelis was, das Regime könnte jetzt abgesägt werden. Und ich glaube eben, genau das wird garantiert nicht passieren. Stattdessen haben wir wie gesagt, Probleme in der Straße von Hormuz, eine eventuell kollabierende Weltwirtschaft. Man weiß nicht, wie weit das noch auswachsen wird. Ja, spannende Zeiten, ne?
Ja, dann fange ich auch mal an.
Ja, bitte, hau raus.
Also erstmal von ganz vorne, du hast ja gesagt, es ist ja auch in der alternativen Szene und auch in der libertären Szene, ne, eine unglaublich hohe Emotionalität.
Ja.
Bei dem Thema kann ich auch ein bisschen verstehen. Meine eigene Position habe ich, glaube ich, bei X, wo ich da sehr selten was mache, ganz oben angeheftet. Wer nicht in jedem Krieg immer und konsequent neutral, persönlich neutral ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Davon bin ich fest überzeugt. Meiner Meinung nach muss das die libertäre Position sein. Also ich kann nicht anfangen, die Regierung für jeden Quatsch zu kritisieren, aber ausgerechnet, wenn sie Kriege machen, wo dann auch noch Lügen ins Spiel kommt und Propaganda ins Spiel kommt, da bin ich dann auf einmal für irgendeine Regierung. Also das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Und dann finde ich auch, sollte man dann konsequenterweise, sollten wir die eigene Regierung, wenn sie halbwegs in den Krieg zieht, und das tun wir, das haben wir schon im Fall Ukraine gemacht, machen wir jetzt an der Seite Israels, da muss man natürlich die kritisieren. Also als Iraner würde ich natürlich meine iranische Mullah-Säcke da kritisieren, ja, und als Russe muss ich auch ganz klar sagen, würde ich auch die russische Regierung kritisieren dafür, dass sie in den Krieg geht, denn sie zerstört gerade mein Land dafür. So, und als Deutscher muss ich meine Regierung kritisieren, wenn sie auf einmal ziemlich kriegsgeil ist. Wir sollen ja alle auch kriegstüchtig gemacht werden. Das ist ja inzwischen offizielle Linie unserer Politik. Das erstmal zur eigenen Position. Und das, glaube ich, wäre auch die konsequent liberale, libertäre Position. Aber ich möchte da jetzt nicht, wie manche im Internet anfangen, du bist jetzt kein Libertärer mehr, wenn du. Wie gesagt, es gibt auch gerade bei Israel gibt's natürlich auch Gründe dafür, warum Leute da jetzt ein bisschen unterstützender sind nach unserer Vergangenheit und so weiter und so fort. So, das ist aber jetzt mal nur dieses Moralische, was am Ende sowieso keinen interessiert. Das ist wie diese Völkerrechtsdebatte und jetzt hat dieser Krieg begonnen. Und diejenigen, die jetzt da Israel sehr, sehr stark emotional unterstützen und wie du richtig sagst, ja schon fast gefeiert haben, dass jetzt da dieser Krieg begonnen hat, die haben ja selber angemerkt, die sagen dann, boah, Trump, hast du super gemacht, die haben den jetzt alle gelobt und sagen dann aber alle so ein kleines Aber hinterher, wäre schön, wenn er jetzt Erfolg hat und zwar schnell, ne? Aber den Schwan schon selber, es könnte auch misslingen, ne? Und das ist so ein bisschen so ähnlich, wie die Russen wahrscheinlich auch gedacht haben in der Ukraine. Das ist eine Sache von 2 Tagen, dann haben wir die Sache erledigt, ne? Deswegen auch Militär. Das wird jetzt genauso genannt, ne? Der Westen macht jetzt genau die gleiche Sprache, er macht genau den gleichen Angriffskrieg, er nennt das Ganze Militäroperation, ne? Was eigentlich ein Krieg ist. So, es fängt schon genauso an. Und die Russen hätten sich auch nicht vorgestellt, dass sie die 4 Jahre jetzt und ich weiß nicht wie viel 100.000 Tote später da immer noch hängen. Und das könnte die Konsequenz sein und das schwant sogar den größten Unterstützern im liberal-konservativen publizistischen Lager, die sagen, wow, super, jetzt geht's los und so. Aber ja, wäre schon nicht so schön,
wenn es nicht klappt.
Ja, ja. Aha. So, und da muss man mal überlegen, was haben die eigentlich gemacht? Ne? Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Die haben ja, man kann ja sagen, es ist ja sogar auch aus konsequent libertärer Sicht eine Neuerung und toll, dass man die Köpfe angreift. Ne? Das haben wir ja schon gesagt bei Venezuela.
Da haben wir gesagt,
das ist ja eigentlich immer das, was jeder freiheitliche Libertäre immer kritisiert hat. Die armen Schweine unten, die Soldaten müssen dafür bluten, dass irgendwelche Bekloppte die Krieg führen. Ne? Und die trifft es nie, weil das gehörte eigentlich immer zum guten Ton zwischen kriegsführenden Parteien, dass man der Staatsoberhaupt nicht angreift. Nee, das Hunderttausende, Millionen Gemetzel unten, die müssen das aushalten, aber da oben wird eben nicht angegriffen. Was ja eigentlich die wesentlich günstigere Option wäre. Ne?
Also bei Maduro, wenn ich dich da kurz unterbrechen
Position.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das habe ich in Anführungsstrichen auch gefeiert. Ne? Da habe ich jetzt auch nicht gesagt, hier von wegen Völkerrecht. Genau. Das scheint ja das Völkerrecht eher so ein Diktatorenrecht zu sein, deswegen drauf gekackt. Aber so wie sie es mit Maduro gemacht haben, mit so einer Blitzoperation den Kopf irgendwie ausgeschaltet und
Pfennig Frieden.
Jetzt ist es natürlich so, im Iran und inzwischen ja auch längst zum Beispiel im Libanon, in Beirut, das sind ja schon fast Flächenbombardements, die da jetzt stattfinden inzwischen. Also das ist schon, geht schon weit darüber hinaus wieder. Es trifft jetzt wieder auch wirklich viele Zivilisten, definitiv. Ne?
Umgekehrt natürlich auch von den Iranern, was die da abfeuern. Da gibt's eben auch schon Zivilisten, die da in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und Soldaten und so weiter. Da ist es eben nicht mehr nur oben. Aber die Amerikaner, Israelis haben das mit diesem Kopf abgemacht. Ne? Erstmal. Aber man muss mal überlegen, was die gemacht haben. Das ist ja nicht nur ein Staatsführer, wie hieß er, Khamenei. Ne, das ist ja der Ayatollah gewesen. Das ist ja auch ein religiöser Führer. Das ist praktisch der Papst in Rom der Schiiten.
Genau.
Die haben den Papst in Rom der Schiiten zu Ostern, weil es war Ramadan, mit seiner kompletten Familie ausgelöscht. Also wenn man diese Leute für immer und ewig, die sowieso schon Amerika Hass hatten, klar, und Israel Hass hatten, wissen wir alle, wenn man die für die nächsten 100 Jahre nochmal richtig einnorden will, dann macht man das. Ne? Und wenn man so richtig Unruhe da unten produzieren will, dann macht man das. Also das ist ja schon ein Ding. Und da muss man sagen, die Iraner waren ja auch vorbereitet, ne? Wie du auch richtig sagst. Die hatten ja diese Hydra-Strategie längst ausgedacht, weil denen klar war, dass sowas kommt. Es wurde ja auch sogar angedroht. Also letztendlich damit viel erreicht, außer wirklich Hass auf die nächsten 100 Jahre zu züchten, hat man nicht. Jetzt heißt es sogar, der Nachfolger wird wahrscheinlich der Sohn, dessen Eltern komplett ausgelöscht wurden. Ja, der wird jetzt nicht irgendwie einen Vertrag unterzeichnen. Und dass die Amerikaner nicht jetzt schon nach wenigen Kriegstagen nicht mehr unbedingt in der Position der Stärke sind, sehen wir ja an diesen, wir haben am Anfang erwähnt, diese Kriegsgründe, die werden ständig hin und her. Also die offiziellen Kriegsgründe, mal ist es das, mal ist das, mal ist das. Das ist schon ganz eigenartig, was da vorgeschoben wird. Und dann fangen sie an, was wollte ich sagen, genau, da zu erzählen, die nach zwei Tagen, ja, wir haben schon gehört, die Iraner wollen jetzt verhandeln. Wo dann eine Stunde später kommen, natürlich wollen wir nicht verhandeln. Und diese Typen, die da jetzt praktisch ihren religiösen Führer verloren haben, durch Mordattentat, samt Familie zu Ramadan, die werden natürlich nicht verhandeln. Ja, also vielleicht hätten die Amerikaner das gerne. Ich weiß nicht, ob das so undurchdacht ist, weil ich sag mal, die andere Möglichkeit wäre jetzt wirklich, die so vernichten zu schlagen. Das heißt ja auch, die haben zwar noch ganz viele Raketen, aber bald keine Abschussrampen mehr. Aber das ist doch völlig egal. Der Krieg wird doch heute sowieso zu einem sehr großen Teil, wie wir aus der Ukraine schon wissen, mit Drohnen geführt. Das machen die Iraner auch. Diese Drohnen sind unglaublich billig in der Produktion. Die haben Hunderttausende, Millionen davon produziert in den letzten Jahren, haben die ja teilweise an Russland abgegeben. Und die ist unglaublich teuer, die abzuschießen. Dann machen die Amerikaner jetzt und versuchen, diese Drohnen da abzuschießen. Und das ist jedes Mal im Verhältnis, ich weiß nicht, 1 zu 1000 oder 1 zu 10.000.
Ja, du hast halt, ich glaube,
kosten die Waffen, um das abzuschießen, diese sehr günstigen Drohnen.
Ich glaube, so eine Drohne kostet wohl roundabout $20,000, während so eine Abwehrrakete eher so 1 bis 2 Millionen kostet.
Genau. Also das sind so die ungefähr das Verhältnis.
Und du hast ja, wie gesagt, also die Zahlenverhältnisse, die sprechen da ja auch nochmal eine Sprache für sich. Also wenn du, ich weiß es nicht, im gesamten Nahen Osten über, ich weiß nicht, ob das Arsenal im gesamten Nahen Osten ausreicht, also an Flugabwehrraketen, um die Vielzahl der Drohnen vom Himmel zu holen. So, und man spekuliert ja, dass die Strategie der Iraner die sein soll, jetzt erstmal hauptsächlich Drohnen loszuschicken, und zwar in ganz, ganz großer Zahl von allen möglichen Ecken, die dann erstmal abgefangen werden müssen, bis im Prinzip die Verteidigungsanlagen leergeschossen sind, und dann kommen dann die großen Raketen, dann kommen halt die Kaventsmänner, und die machen dann richtig was kaputt, ne? Und
also wenn sie da dann noch Abschussrampen haben, vielleicht stimmt das ja, vielleicht also ist das Militär so überlegen.
Ich denke mal, wenn man sich anguckt, wie sich die Iraner vorbereitet haben. Die haben ja schon darauf, die waren ja schon darauf bedacht, vieles unterirdisch anzulegen. Also die haben ja gigantische Bunkerkomplexe noch und nöcher, und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Amerikaner wirklich jeden einzelnen Bunkerkomplex kennen. Vielleicht kennen sie den, vielleicht unterschätze ich jetzt an dieser Stelle die US-Amerikaner. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die ein oder andere Abschussrampe dann vielleicht doch unerkannt geblieben ist. Und da reichen ja ein paar Raketen, die einfach abgeschossen werden, nicht abgefangen werden und dann zu tausenden Toten auf Seiten der Israelis führen werden. So, ne?
Aber wie gesagt, dieser Optimismus von manchen Leuten, der hat mich doch dann sehr gewundert. Also Optimismus in Richtung, boah, den Krieg, den führen wir jetzt 2 Tage, und dann sind die erledigt, die Mullahs machen auch platt, danach haben wir ein demokratisches Iran und so weiter. Ne?
Das war das,
also,
was
das
mich
war
auch,
schon, also da habe ich schon gedacht, Leute, seid ihr wirklich auch so naiv?
Ne? Das hat mich auch irritiert, also dieser Optimismus. Also
dieser unglaubliche Optimismus,
das
die ganze Moral mal so ganz beiseite.
Ja, klar. Ne?
Sehe ich auch so, also das hat mich sehr irritiert, weil haben die Leute mal gesehen, ja, im Vietnamkrieg waren die Amerikaner auch haushoch überlegen. Da hatten die auch totale Überlegenheit militärisch und sind als Verlierer da rausgekommen. In Afghanistan sind schon beide Großmächte als Verlierer rausgegangen, ja, die USA und die Sowjetunion vorher.
Ja, und in Iran kannst du nicht mal Bodentruppen einsetzen.
Und Afghanistan ist eher kleiner als Iran. Iran ist auch, glaube ich, ähnlich mit diesem Gebirge und so, so ein bisschen alles von der Tektonik her. Ne?
Ja,
von
der Topografie her hast du tatsächlich so einen Kessel. Ja? Also du hast eigentlich links und rechts und unten und oben hast du Gebirgsketten. Also du könntest jetzt von den Außengrenzen her könntest du jetzt nicht einrücken. Ne? Also du müsstest, wenn dann eine gigantische Luftlandeoperation durchführen, weiß ich nicht, mit Fallschirmjägern da ankommen oder sowas, dann hättest du da Bodentruppen. Aber die wiederum hätten dann ja keine Verbindung nach außen, die werden dann halt ausgeliefert in einem Kessel. So, und man weiß ja, dass der Iran über doch zahlreiche Soldaten verfügt, und die wirst du über Luftschläge schlicht und ergreifend nicht alle eliminiert bekommen. So, dass, also wenn man denn dann wirklich hier diesen Bodenkrieg dann wird durchführen wollen, dann nur unter immensen eigenen Verlusten.
Ne? Allein, also das dass man darüber inzwischen spricht, offen, ne? Das sollte also bei einigen wirklich mal die Alarmglocken angehen lassen. Ne? Wo sind wir da eigentlich gelandet? Mhm. Also Bodentruppen im Iran, hallo?
Das ist,
jetzt sind sie dran, jetzt wollen sie die Kurden, glaube ich, schicken.
Ja, ja, genau.
Das ist jetzt die Idee, die sind, glaube ich, auch schon bewaffnet worden.
Ja, ja.
Muss man sich auch mal erstmal vorstellen, von den Amerikanern verraten und verkauft im zuletzt
Syrien,
Syrien, ne, die Kurden, aber wirklich richtig verraten. Und jetzt werden sie mit Waffen ausgestattet, sollen dahin gehen. Was sagt denn die Türkei dazu? Ne? Und jetzt angeblich hat ja der Iran eine Rakete auf die gestern, glaube ich, ne, auf die Türkei abgefeuert. Da habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Da sind ja deren größte Freunde noch in der Region, weil Erdogan findet, insbesondere wegen den Kurden, findet das auch alles nicht so witzig. Und da kam schon raus, die Iraner haben jetzt dementiert. Nee, das waren wir nicht. Und das glaube ich auch nicht. Also niemals. Das war eine False-Flag-Aktion. Also fast zu 100%. Ne? Und wenn, dann wäre es ein Versehen gewesen. Weil da haben die nur wirklich gar kein Interesse dran, das NATO-Land Türkei jetzt anzugreifen. Aber auch das zeigt, dass da offenbar Panik herrscht. Wenn man schon meint, man müsste wirklich möglicherweise eine False-Flag-Aktion machen, die Türkei angreifen, um die doch da irgendwie mit reinzuziehen.
Wobei ist jetzt halt hier die, die Türkei, weiß ich jetzt nicht. Also ich meine vielleicht, also ich kann das jetzt tatsächlich nicht wirklich abschätzen, aber möglicherweise als Unterstützer der USA, weiß ich nicht, vielleicht wird die Türkei ja ähnlich betrachtet, also von den Iranern, ich weiß es nicht.
Erdogan hat in den letzten Jahren sich schon sehr dem Iran da angenähert, obwohl die ja auch religiös, bei den Muslimen, aber eben Schiit und anders, ne? Eigentlich auch traditionell verfeindet sind, aber das war zuletzt immer relativ wohlwollend von der Türkei. Und wie gesagt, insbesondere auch wegen des gemeinsamen, Feindes. Deren Warte aus gesehen, Kurdenproblem ist übrigens. Ja, die Kurden, umgekehrt, kann man auch verstehen, haben jetzt Hoffnung, das ist vielleicht unsere Chance in 100 Jahren so ungefähr. Ne? Aber das zeigt ja alles, diese Gemengelage da unten, dass das wirklich irgendwann völlig unkontrollierbar ist und da explodiert. Ne? Möglicherweise war das Ziel, aber von einigen, weiß ich gar nicht. Also einfach diesen Nahen Osten explodieren zu lassen. Ne? Warum auch immer. Nur, das war garantiert nicht das Ziel von unseren liberal-konservativen Freunden, die da gerade in Jubelarien ausgefallen sind. Oh, toll, jetzt machen wir 2 Tage Krieg und dann ist vorbei. Nee, Leute, da wird wahrscheinlich der ganze Nahe Osten explodieren.
Ja, und wenn der Nahe Osten explodiert, dann wird das natürlich weltpolitisch, weltwirtschaftliche Konsequenzen haben und die dürften dann nochmal all das übersteigen, was wir während Corona und während des Ukraine-Krieges erlebt haben. Also da sehe ich schon eine, wie man so schön sagt, gewisse Gefahr, dass es, wie du eben gerade gesagt hast, auch hier in Deutschland zu dem einen oder anderen Kirk-Moment kommen wird. Also wenn, ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen, wir haben jetzt gerade, ich glaube, unsere Gasspeicher sind jetzt irgendwo auf Rekord-Minus-Stand, also sind nicht mehr gefüllt. Und die Frage ist, okay, wie läuft das jetzt? Woher kriegen wir jetzt unser Gas? Ich meine, ich glaube, die USA, die liefern halt noch relativ zuverlässig, aber zu was für Preisen jetzt, ne? So, ich meine, wir haben es im Ukraine-Krieg mitgekriegt, was eben dieser Verlust der Energieversorgung für Konsequenzen hatte. Und die Konsequenzen, die erleben wir heute schon. Wir sehen heute eine Inflationswelle. Wir sehen in Anführungsstrichen Rekordarbeitslose. Es geht alles sehr, sehr steil bergab und es hat man kann es so sagen, es hat mit der Corona-Krise eigentlich wirklich regelrecht angefangen. Also da fing es an, da wurden die Leute, da wurden die Betriebe dicht gemacht und so weiter.
Möglicherweise, wie gesagt, ist das auch beabsichtigt, weil so doof sind die Leute vielleicht doch nicht. Ne?
Das kann ich mir ehrlich gesagt
nicht vorstellen. Wenn man immer dran denkt, dieses Great Reset-Szenario, wenn man denkt, Force Turning steht eh an, Systeme fallen zusammen, neue werden aufgebaut, ja, dann meistens gehört auch ein Krieg dazu, ne? Und auch ein größerer Krieg. Und möglicherweise ist also dieses Chaos jetzt gewollt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich glaube nur nicht, dass die da Hurra schreien, dass die genau das gewollt haben.
Nee.
Genau, wirtschaftlich hast du das alles auch beschrieben, genau, das, also da kommt wahrscheinlich einiges auf uns zu. Ich wollte noch sagen, einschränkend, oder wir sehen irgendwas nicht. Möglicherweise haben die alle recht und das dauert jetzt noch 2 Tage und dann ist vorbei. Dann, abseits von aller Moral, was sowieso am Ende unwichtig ist, dann muss man sagen, dann hat Trump alles richtig gemacht, dann haben die doch recht gehabt, die gejubelt haben. Nur es wird mit jedem Tag unwahrscheinlicher, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, vielleicht sehen wir es nicht. Und die sind doch militärisch, haben die da irgendwie noch so ein paar Geheimdinge drauf, die jetzt noch kommen. Und dann ist der Iran erledigt. Und vielleicht gibt es dann da den Volksaufstand. Die Demokratie zieht ein im Iran. Und alles ist ganz toll. Und das war die Superaktion. Eher unwahrscheinlich, aber vielleicht sehen wir es nicht. Dann wäre es doch richtig gewesen. Also, und eins wollte ich aber noch mal sagen. Was ich aber als die allergrößte Gefahr sehe, ist tatsächlich, dass Trump momentan und die Trump-Regierung politisch alles verspielt. Und zwar auch den Schlag gegen den Klima-Klimbim, den Schlag gegen die Wokeness, der mit Trump eng verbunden ist, der mit den Republikanern in den USA eng verbunden ist. Das könnte möglicherweise mit diesem Krieg komplett verspielt werden. Die Amerikaner sind schon zu Beginn des Krieges zu weit über 50% gegen den Krieg. Insbesondere die Basis von Trump, die MAGA-Bewegung, ist zu einem guten Teil auch gegen den Krieg. Klar, weil er hat vorher immer gesagt, Regime Change ist nicht. Und jetzt macht er so einen Unsinn und hat gesagt, er greift nicht ein in der Welt. Jetzt macht er so einen Unsinn. Und da sind die wirtschaftlichen Auswirkungen noch gar nicht mit einkalkuliert. Weil das kommt jetzt alles erst. Auch in den amerikanischen Zapfsäulen steigen die Preise. Und das finden die Amerikaner gar nicht witzig. Ne? Und also wenn das alles nach hinten losgeht, und dann kann sich auch ein Rubio und auch ein Vance bei der nächsten Wahl nicht mehr blicken lassen, geschweige denn von den Zwischenwahlen, wenn das jetzt wirklich so ausgeht wie Vietnam so im schlimmsten Fall, dann sind die Republikaner erledigt, dann ist eigentlich die ganze Konterrevolution, wenn man so will, erledigt, und dann haben wir,
dann haben wir ihn halt
Wognes,
doch.
Wognes Siegeszug. Und übrigens sehe ich das sogar im Kleinen so, weil wir haben gestern ganz kurz unten über Spanien gesprochen. Ich sage, der hat immerhin Coronis, du so, er ist aber doch ein Kommunist. Ne? Ja, ist ein Kommunist, ist in dem Fall jetzt erstmal so unwichtig für das, was er macht. Aber auch das ist so ein Ding. Ich glaube, dass der Kommunist in Spanien die Bevölkerung auf seiner Seite hat. Und das ist auch nicht gut. Nee. Ne? Das ist alles andere als gut. Und auch, ich denke sogar so weit bis hin zu einem Milei in Argentinien, die werden auch mitkriegen, dass er den Krieg jetzt eher feiert. Ja, also natürlich fest
hat
an der
das
Seite. Der steht immer fest an der Seite Israels und so weiter. Gut, die werden jetzt nicht in den Krieg mit reingezogen, aber die werden möglicherweise auch die Auswirkungen wirtschaftlich zu spüren bekommen. Also insofern, wenn sozusagen die ganze teilweise konservative, teilweise auch freiheitliche Konterrevolution, wenn man so will, gegen den ganzen Klima-, Migrations-, Woken-Wahnsinn der letzten Jahrzehnte, der so hoffnungsvoll gestartet ist, wenn das alles jetzt in Frage gestellt wird von Trump, ja, dann ist das der eigentliche Fehler. Und da muss ich sagen, das ist
das ist den Preis nicht wert.
Das ist natürlich den Preis nicht wert.
Ja, und das ist die Gefahr. Ich meine, das hat ja zum Beispiel auch ein Chupalla zu verstehen gegeben.
Also die AfD ist erstaunlich vernünftig.
Das übrigens,
die AfD, glaube ich, wird gewinnen dadurch. Diese ganzen Schreiberlinge jetzt, die sich da aufregen, oh, böse AfD, klingt ja wie Wagenknecht oder so, was für ein Blödsinn. Die AfD, glaube ich, wird eher dadurch Wähler mehr bekommen. Wie gesagt, wie in Spanien der Spanier. Ja,
das denke ich an der Stelle auch. Also ich meine, da gibt es sehr deutliche Umfrageergebnisse, die dann doch sehr deutlich zeigen, dass eben doch ein Großteil der Bevölkerung gegen diesen Krieg ist. Und ich glaube, die AfD-Wählerschaft, die ist da auch eher so im Mittelfeld. Also diejenigen, die wirklich am meisten dagegen sind, das sind natürlich SPDler. Ne? Man ist ja eng mit dem Iran verbandelt.
Ja.
Das finde ich übrigens auch sehr interessant. Das ist
so ähnlich wie der Spanier.
Ja, ähnlich wie der Spanier. Ne? Also man hat halt hier diese Kontakte. Ne? Also man hat ja nie eine Scheu davor, mit diesen Leuten sich irgendwie blicken zu lassen oder sowas, ja. Oder so ein Frank-Walter Steinmeier, der diesem Mullah da zur Revolution gratuliert.
Ja.
Das muss man sich mal wegstecken. Also was das für Kreaturen sind, ja. So, aber wie gesagt, so in der Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung ist eigentlich gegen diesen Krieg und ja, die AfDler zum großen Teil auch. Und ich glaube, nur die CDUler sind zu einem gewissen Teil, also die CDU-Wählerschaft, die sind dann doch leicht mehrheitlich für diesen Krieg, aber jetzt auch nicht überragend mehr. So, und wie gesagt, wenn sich denn die Situation jetzt entsprechend einstellen wird, so wie es zu befürchten ist, dann wird sich diese Stimmung auch entsprechend weiterhin gegen diesen Krieg verlagern. Und wie du gerade sagst, also das ist eigentlich der höchste Preis, den wir werden zahlen können. Dann ist alles das, was Donald Trump in den letzten Jahren, ja, also mit seiner MAGA-Bewegung aufgebaut hat, wenn das alles zur Disposition steht, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist mir hier dieses Mullah-Regime scheißegal. Ne? Ja. Da habe ich nichts mit am Hut. Dann sollen die da ihre Mullah-Sachen machen, dann sollen die Welt mit Terror bedrohen. So, gut.
Übrigens hat der Iran in Europa, glaube ich, mehr oder weniger niemanden mit Terror bedroht. Ne? Also die israelische Position muss eine andere sein. Also das kann ich auch verstehen von israelischer Seite. Klar, der Iran hat auch die Hamas und die Hisbollah unterstützt und unten die Houthis und der ganze.
Verstehe ich absolut. Ne?
Also dass die Israelis da so eine Position haben und zu sagen, am besten wir müssen Regime-Change in Iran machen, das kann ich voll verstehen. Ne? Das ist absolut richtig. Nur jetzt, manche Schreiberlinge tun ja so, als wenn der Iran der Hauptunterstützer des Terrors in Europa gewesen wäre. Und das ist doch totaler Unsinn. Das waren niemals die Schiiten.
Das waren halt die Sunniten. Das waren halt hier, wie gesagt, Al-Qaida, Schlag mich tot und so weiter. Die hatten mit dem Iran jetzt nicht allzu viel zu tun.
Das sind eher wieder die jetzt in Syrien an der Regierung sind, aber vom Westen unterstützt.
So, und in den Vereinigten Staaten, wie gesagt, da zeichnet sich das schon ab, dass da jetzt schon, wie gesagt, dass da eine Menge verspielt wird. Ja, also ich sag mal, diese Magerbewegung, gerade so in dem alternativen Medienbereich, die eigentlich dafür gesorgt hat, dass Trump denn dann doch Präsident wird, wer sich da alles auf seine Seite gestellt hat, die haben sich nun abgewandt, ja, also und da wird dann eben, wie gesagt, kolportiert, ich habe Trump nicht gewählt, damit er hier Israel-First-Politik macht, ja, wir wollten America-First, wir wollten uns raushalten aus diesem ganzen Scheiß, wir wollten damit nichts mehr zu tun haben und entsprechend enttäuscht ist man jetzt ja.
Übrigens mit dem ganz, ganz großen Aluhut. Ne?
Jetzt bin ich
mal gespannt. Kommt da ja an der Kirk-Geschichte, wo wir immer über Kirk-Moment sprechen, nochmal auch so ein ganz eigener Dreh rein. Ne?
Ja, klar.
Aber das nur mal so erwähnt,
ohne
es ausführen zu wollen.
Ne? Denken Sie selber drüber nach. Ja. Ne? Aber wie gesagt, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Was ja auch spannend ist und was wir hier in Deutschland so gar nicht auf dem Schirm haben, das ist ja interessanterweise auch die Situation in Israel selbst. Also das kriegen wir hier überhaupt nicht mit, dass ich sag mal, diese, wie man so schön sagt, die gesellschaftliche Spaltung in Israel gerade mindestens so krass ist wie hier. Also da gibt es auf der einen Seite eben diese, ich sag mal, eher liberalen Kräfte, auf der anderen Seite eher diese rechten Kräfte, liberal rechts, ich weiß nicht, also so tief stecke ich da jetzt auch nicht drin. Aber Netanyahu, der steht schon enorm unter Druck. Ja, da geht es, soweit ich weiß, um so eine Justizreform. Und diese Justizreform, die würde ihm dann gewisser, beziehungsweise der amtierenden Regierung die Möglichkeit geben, eben Richter zu ernennen oder deren Möglichkeit irgendwie erhöhen, Richter zu ernennen. Das andere Lager sagt halt so, nee, das kann gar nicht sein. Also du Typ, ja, du, gegen dich wird gerade ermittelt wegen, ich weiß nicht, Korruption und hast du nicht gesehen. Und du willst jetzt die Richter aussuchen, die dann darüber zu befinden haben. Also die Situation in Israel ist enorm angespannt. Und es gibt eben auch sehr viele Leute in Israel, die, ich glaube, jetzt nicht vollumfänglich auf der Seite der israelischen Regierung stehen und diesen Krieg jetzt abfeiern. So, und
das ist eben nie der Fall, ne? Weil da machen sich auch immer einiges, wir sind jetzt auf der Seite der Amerikaner. Was heißt das denn? Es gibt genug Amerikaner, die meisten sogar, die gegen diesen Krieg sind, ne? Oder auf der Seite Israel. Oder umgekehrt auf der Seite der iranischen Opposition. Es gibt aber auch Leute, die für die Regierung sind. Ne? Und ist halt alles nicht so einfach. Aber ich wollte noch eins sagen, weil wir haben ja am Anfang auch über Wirtschaft viel gesprochen, über die Probleme, die auf uns zukommen können. Und da gibt's ja auch so ein bisschen so eine Alu, ist noch nicht mal eine Alu-Theorie. Da sagt man, okay, wer ist eigentlich jetzt besonders getroffen von der ganzen Sache da unten, ne? Und dann fällt sehr schnell, fallen die Worte China. Oder fällt das Wort China, ne? Oder Hauptasien, glaube ich, wird insbesondere von Energie und von Öl da unten sehr stark beliefert. Ne? China, glaube ich, auch insbesondere. Aus dem Iran.
Vom Iran, ja.
Vom Iran.
Also, also der Iran hat 80% seines Öles nach China geliefert. Für China selbst waren es so um die 13-14%, also etwas über 1 Million Tonnen pro Tag oder sowas. Also China wird dadurch jetzt getroffen, denen wird jetzt nicht das Genick gebrochen, das muss man mal sagen, aber die leiden schon darunter, dass jetzt, wie gesagt, so 10-15% der Zufuhr von Öl, und da ist ja noch mehr in der Straße von Hormuz, was die beziehen, also es ist jetzt nicht nur das iranische Öl. Aber dieses iranische Öl, was die zu wirklich spottbilligen Preisen bekommen haben, das ist jetzt erstmal weg. Das werden die jetzt, also diese 10-15% werden die jetzt erstmal woanders teurer einkaufen müssen. Also gewissermaßen hat es sie diesbezüglich schon einen gewissen Vorteil gekostet, ne?
Und ich könnte mir auch vorstellen, das war auch der Hauptmotivationsgrund für Trump, an der Stelle, abgesehen davon, dass Freundschaft zu Israel und so weiter. Aber dazu sagen, okay, da können wir China treffen, wir spekulieren ja schon länger. Es ist auch nicht unbedingt eine Politik der Stärke, die Trump jetzt macht, sondern das ist so ein bisschen die letzte Reißleine der Weltmacht, ja, vor dem Verlust, mhm, der Position des Welthegemons, ja, weil, ja, China eben angreift, mhm, die letzten Jahrzehnte angegriffen hat, dann spielt das ja damit noch rein, dass man sagt, okay, China ist vielleicht, hat auch so ein bisschen mitgedreht an dieser Wokenwelle, an, mhm, dieser vor allen Dingen der Klimawahnsinnswelle im ja, Westen. Ja, ne? Ja, da sind bestimmt, ich glaube zwar nicht, dass das der Hauptgrund ist, aber, mhm, bestimmt haben die auch da, klasse, wenn ihr da den Wahnsinn macht, können wir nur profitieren, haben, ja, sie ja auch nur profitiert.
Ja, ja,
ne?
Ja, ja.
So, und jetzt kommt so der Gegenschlag.
Ja.
Und das wird ja teilweise im Internet auch schon abgefeiert. Boah, jetzt geht's aber, das geht jetzt gegen die Chinesen. Also, mhm, das, mhm, ist übrigens, genau, das kann ich sogar verstehen, ne, irgendwo. Da strategisch, da geht's gegen die Chinesen. Aber jetzt wundert mich aber eins an der ganzen Sache. Mhm. Die Chinesen sind total cool. Also, mhm, wenn jetzt eine jahrzehntelange, mhm, Strategie, mhm, dieses China-Mannes, mhm, torpediert wird, da, mhm, müsste man doch denken, da kommt irgendeine Reaktion. Mhm. Die Reaktion ist aber nicht da. Mhm. Warum?
Vielleicht ganz kurz, man ist vielleicht gar nicht so sehr in der Lage zu reagieren. Also ich meine, die Chinesen, ja, die verfügen,
nicht.
Also das, wie gesagt, also ich habe da so einen netten Beitrag gelesen, der da sagt, okay, die Chinesen, die verfügen zwar über enorme militärische Fähigkeiten, die aber eher defensiv gestaltet sind. Also die wären vorbereitet, von allen möglichen Seiten angegriffen zu werden. Und könnten diese Angriffe dann erfolgreich abwehren. Aber Defensivkräfte sind halt keine Offensivkräfte. Bei den Amerikanern ist es genau andersrum. Die haben eben praktisch nur Offensivkräfte und keine Verteidigungskräfte. Also die haben jetzt beispielsweise keinen Iron Dome, so wie es jetzt Israel hat. So das amerikanische Militär scheint wohl wirklich nur auf Offensive ausgerichtet zu sein, auf Eroberung. Und dem haben die Chinesen militärisch vielleicht nicht allzu viel entgegenzusetzen. Muss man einfach mal so anerkennen.
Das wäre die eine Theorie?
Das wäre die eine Theorie. Und die andere Theorie ist, das könnte den Chinesen sogar in die Hände spielen, was da gerade abgeht. Ne?
Genau. Und zwar dann, wenn die Chinesen vielleicht besser als wir alle wüssten, ja, die Amerikaner können diesen Krieg nicht gewinnen. Siehe Vietnam, siehe, mhm, Afghanistan. Mhm. Die sind vielleicht viel mehr im Thema. Ja klar, die haben, mhm, ja auch Iran unterstützt. Mhm. Ja, die kennen die Topografie da in der, ja, Nähe vielleicht viel besser. Und die wissen vielleicht, die sind sich vielleicht sicher. Mhm. Die sind sich womöglich völlig sicher, dass die Amerikaner da gerade alles verballern. Mhm. Ihre Weltmachtstellung jetzt selber verlieren. Mhm. Ne? Im Bestreben, die gerade noch zu halten, mhm, jetzt alles verlieren. Mhm. Deswegen sind die so cool. Mhm. Daran glaube ich.
Möglicherweise.
Aber wie gesagt, vielleicht liegen wir auch völlig falsch und, mhm, übermorgen ist der Krieg zu Ende. Mhm. Wir müssen uns revidieren und alle anderen hatten recht. Aber wie gesagt, ich glaube eher in diese Richtung.
Also ich bin mir diesbezüglich noch nicht sicher. Also ich hatte, wir haben uns vor zwei Wochen haben wir uns ja unterhalten, da hast du ja noch in Aussicht gestellt, dass es zu einem Krieg kommt. Ich habe das tatsächlich zu dem Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich gehalten, weil ich es eben auch schon vor zwei Wochen für eine nicht ganz so kluge Idee gehalten hätte, diesen Krieg zu starten. Mhm. Ich erinnere mich aber nichtsdestotrotz an unser Gespräch, das wir seinerzeit hatten, als Syrien gewissermaßen gefallen ist. Da haben wir damals schon, ich glaube, den Aluhut uns aufgesetzt. Ja, da passiert jetzt wahrscheinlich noch mehr, weil allein die Art und Weise, wie Syrien gefallen ist, die war ja, das war lächerlich. Also da haben weder die Russen irgendwas, ja, getan, da hat die syrische Armee nichts getan. Das war ein Durchmarsch von irgendwelchen mit MGs bewaffneten, was weiß ich, Wilden, die nach einer Woche das ganze Land genommen haben, ohne Gegenwehr. So, und da fragt man sich, okay, also da hat es dann offenkundig Absprachen gegeben zwischen Syrien, Russland und vermutlich auch den US-Amerikanern, die gesagt haben, pass auf, Putin, Syrien ist jetzt nicht mehr deins. So, und pass auf, Putin.
Putin hat aber immer noch Militärstützpunkte in Syrien.
Ja, richtig. Ja, man hat sich arrangiert. Und ich habe immer noch den Verdacht, also gerade auch so, was diese Entwicklung jetzt hier mit Rosneft in Deutschland angeht, ja. Ich habe immer noch den Verdacht, beziehungsweise immer, ich glaube, ich hänge immer noch an dieser Theorie an, dass, wie gesagt, der ja, ich sag mal, die weltpolitische Bühne jetzt gerade wirklich komplett neu ausgewürfelt, ja, wird. Und da spielt natürlich auch Europa eine, wenn man so will, entscheidende Rolle, wenn auch nicht mitbestimmende Rolle. Es ist ja wieder sowas von offensichtlich geworden, dass wir im Prinzip nichts, aber auch wirklich gar nichts an dem ganzen Geschehen beizutragen haben. Also die Europäer wurden vorher nicht konsultiert, was da jetzt samstagmorgens losbricht. Ja, also mit keiner Silbe. Die Europäer wurden genauso überrascht wie jeder andere auch. die wurden nicht gefragt, es wurde einfach gemacht so und
oder auch nicht überrascht, eigentlich wusste fast jeder.
Sie haben es vermutlich geahnt, aber wie gesagt, aber
sie hat nicht
es hat keine, es hat keine gemeinsamen Gespräche gegeben diesbezüglich. So, und was jetzt China angeht, ich glaube schon, dass die US-Amerikaner sich da tatsächlich in diesem, wenn du so willst, Weltkrieg befinden. Und es gibt nicht wenige Analysten, die da sagen, okay, die Amerikaner ziehen das jetzt vor, was in 10 Jahren ohnehin passiert wäre, nämlich eine direkte oder mehr oder weniger indirekte Konfrontation. Und jetzt gerade, jetzt zu diesem Zeitpunkt, haben die Amerikaner noch einen gewissen Vorteil gegenüber China. Und sie wissen, jetzt müssen wir durchziehen. So, und wie gesagt, ich denke auch diese, also was zum Beispiel dafür spricht, das ist eben auch dieses Bestreben der Amerikaner. Und das, wie gesagt, wie wir ja gerade gesagt haben, dass Donald Trump einem Friedrich Merz immer wieder in die Beine grätscht nach dem Motto, schön, wie du die Energiewende abgeschafft hast. Toll, endlich wieder Öl und Gas. Und also das sind ja deutliche Botschaften. Und wir wissen, Profiteur dieser Energiewende sind eben die Chinesen. Die Chinesen halten diesen Energiewende-Quatsch eigentlich durch ihre Fähigkeiten, durch ihre Zulieferungen und so weiter aufrecht. Die profitieren davon, dass hier die Preise durch die Decke gehen für Energie, hier nichts mehr produziert wird und die ganze, sag ich mal, Produktion nach China verlagert wird. Die profitieren dafür, dass wir teuer Geld für irgendwelche Balkonkraftwerke ausgeben. Ja, ich fand das auch super geil. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da hat das jetzt mal so ein Energieprofessor, ich weiß es gar nicht, der hat das jetzt mal so klargestellt. Das fand ich übrigens auch beeindruckend, dass das jetzt auf einmal so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen thematisiert wird, wo ja jetzt Frau Reiche angekündigt hat, die Subventionen für irgendwelche Dachkraftwerke zu streichen. Ja, so, da sagt er, ja, das ist eigentlich so schlimm, ist das gar nicht. Ne? Also man muss sich immer vor Augen führen, dass dass so ein Solarpanel auf dem Dach nur so ein Drittel der Energie liefert, beziehungsweise die Kosten einer Kilowattstunde Strom, die erzeugt wird durch so ein Solarkraftwerk auf dem Dach, ist dreimal so hoch wie die Kosten eines Solarparks. Ja, also ein Solarpark kann vielleicht sogar irgendwo Sinn machen, ja, wenn man den Strom direkt verballern kann. Aber so ein Teil auf dem Dach ist einfach komplett überteuert, also richtig überteuert und funktioniert halt auch nur, wenn du es massiv subventionierst, wenn du den Leuten das Geld hinten ganz tief reinschiebst und sagst, komm, kauf es dir doch, es ist zwar komplett sinnlos, aber komm ey, für die Optik, ja, dass wir alle zeigen können, wie schön umweltbewusst wir sind. Ja, wie gesagt, also diese Subvention will sie jetzt streichen und auch dieses Heizungsgesetz, das, ja klar, es wurde nicht komplett revidiert, ja, aber es zeigt ja schon mal so eine tendenzielle Richtung, in die wir uns hier bewegen, ja, also es ist, ich glaube, da kommt auch noch was. Ich glaube, es kommt auch noch in diesem Jahr, kommen auch noch weitere Entscheidungen, die dann sagen werden, okay, das mit der Energiewende ist vielleicht doch keine so gute Idee. Und das wird die Chinesen dann tatsächlich ein Stück weit treffen. Dann wiederum, wie gesagt, die US-Amerikaner, die dann mit Russland zusammenarbeiten möchten, ja, die dann, weiß ich nicht, ExxonMobil und Rosneft, die sich dann zusammentun, um russische Öle und Erdgase zu fördern, um die dann nach Europa zu liefern und eben nicht zum Feind China. Ja, also ich denke, diese Absprache zwischen Russland und den Vereinigten Staaten gibt es. Zumindest erklärt das ja auch die nicht vorhandene Reaktion der Russen darauf auf den Iran-Krieg. Ich denke, diese Absprache hat es gegeben. Inwieweit jetzt die Iraner in diese Absprache involviert sind, ist jetzt die große Frage. Oder wenn es diese Absprache gegeben hat, dann wird es diese Absprache auch mit den Iranern gegeben haben.
Ja gut, aber da haben sie gerade 60 Leute der Führung umgebracht. Also
ja, gut, aber mit
denen abgesprochen, um die dann umzubringen?
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja in niedrigeren Kreisen, vielleicht gibt es da ja Kontakte.
Also man versucht natürlich, du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, hier, das ist Teil des Kampfes gegen China von Amerika jetzt. Ne? Wie gesagt, nicht aus einer Position der Stärke, sondern jetzt oder nie nochmal versuchen zu sichern, was zu sichern ist.
Ja.
Ne? Also dazu gehört klar, in Europa die Energiepolitik zu ändern. Deswegen spricht auch Trump das immer wieder an, das ist vollkommen richtig. Und natürlich Russland auf die amerikanische Seite zu ziehen, was die Europäer wohl offenbar immer noch nicht verstanden haben.
Ich glaube, das will denen nicht ein.
Die haben den Schuss irgendwie nicht gehört. So, inwieweit man Russland noch völlig auf die eigene Seite ziehen kann und die Chinesen noch stoppen kann, das ist eine andere Frage. Ne? Mhm. Das werden wir dann sehen.
Also ich denke schon, dass wenn es zu so einer, wie soll ich sagen, zu so einer Achse USA, Russland und dazwischen Europa kommt, dann hast du schon gute Karten, um gegen China bestehen zu können, möchte ich mal sagen. Ja, also gerade wenn du Russland als Energielieferant betrachtest, also wenn russisches billiges Öl und Gas nach Europa fließt, statt nach China, ich weiß nicht.
Die Russen werden dankbar sein, wenn sie von beiden Seiten umworben werden.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Und so, davon also ganz auf die Seite der Amerikas werden die nicht mehr gehen, nach dem, was sie erlebt haben. Ja klar, man kann da versuchen, das versuchen sie auch bei den Indern. Ne? Mhm. Sie versuchen jetzt überall die aus den BRICS-Staaten, die Partner von China so ein bisschen rauszuziehen, auch jetzt die Araber speziell im Nahen Osten. Fing mit Argentinien an, da irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Ja, mit ganz Südamerika. Also insofern, ja, da passiert viel. Aber mir scheinen die Chinesen momentan erstaunlich ruhig zu sein. Entweder, weil sie nicht, wie haben wir ja gesagt, weil sie nicht anders können. Oder weil sie vielleicht doch besser als wir Bescheid wissen, dass die Amerikaner gerade selber einfach alles verspielen. Kann auch sein.
Das ist die große Frage. Meine Damen und Herren, werden die Amerikaner gewinnen? Werden die Amerikaner verlieren? Das erfahren Sie nächste Woche an dieser Stelle.
Das Ganze, das ist ja auch ein Spiel. Wir hatten es jetzt gerade im neuen Heft, ne, um das auch mal zu erwähnen. Ja. Das rund erneute Eigentümlich Freiheiten. Viele tolle Sachen haben wir drin, aber unter anderem auch ein Interview mit Zittelmann. Ne? Ja. Zittelmann hat sich ja sehr mit Weltraumkapitalismus befasst. Mhm. Der sagte unter anderem, da ist ja auch dieser Systemkampf China. Mhm. Und er ist schon ziemlich einseitig positioniert auch. Mhm. Aber er selber sagt, ja, die Chinesen haben das nicht unbedingt verloren, auch den Kampf um den Weltraum, weil die auch mit privaten Unternehmen da teilweise ankommen. Mhm. Und ja, spielt sich da ab, spielt sich aber natürlich vor allem in Fragen KI und so weiter, Computer ab. Robotik hatten wir auch schon mal erwähnt. Ne? Also dass dieser Kampf zwischen, vor allen Dingen zwischen China und USA, der ist noch lange nicht zu Ende. Nee. Und vieles von dem Moment, was auf der Welt passiert, liegt halt dieser Konflikt zugrunde, ne?
Das, ja, kann man so meinen. Ja, ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie hassen uns jetzt nicht.
Warum?
Ja, weiß ich nicht. Ne? Es gibt ja Leute, die fangen sich an, gegenseitig zu hassen für ihre Position. Ich muss das jetzt auch nochmal in die Runde raushauen. Also für die Leute, die jetzt auf X aktiv sind, ja. Ich meine, ich kenne beide Seiten. Ne? Ich selbst bin, wie gesagt, eher skeptisch, dass das eine gute Idee gewesen ist mit dem Angriff des Irans und Israels auf der USA und Israels auf den Iran. Also was man da zum Teil so zu lesen bekommt.
Persönliche Unflätigkeiten sollte dann doch
das sollte man doch eher
unterbleiben.
So, das muss nicht sein. Ne? Also gerade, weil wir uns ja doch in vielen Dingen sehr, sehr einig sind, beispielsweise, dass hier in Deutschland ganz, ganz viel zu geschehen hat, dass die Regierung jederzeit zu kritisieren ist und so weiter und sich dann eben von solchen Dingen, die einen quasi auch betreffen, aber dann auch, was die Gewichtung angeht, eher so an der Peripherie, dass man sich davon dann so auseinander divergieren lässt. Das ist komplett hohl. Ja, also ich meine, ich sage immer, hätten sich die Leute an einem Stammtisch getroffen, dann wäre das nicht passiert.
Ja, das ist richtig.
Und damit wären wir auch schon beim Werbeblock.
Nee, vor allen Dingen, man muss ja auch immer sagen, man hat das auch in unserem Gespräch heute gemerkt, wir sind ja auch alle ein bisschen unwissend. Wir wissen auch alle nicht, wir steigen auch nicht in alle Feinheiten von dem durch, was da gerade geschieht. Ne? Ja. Vieles geschieht auch mit uns so und also da, das ist ja schon wirklich eine Hybris zu glauben, man würde die Sache durchschauen und ist dann auf einer Seite und hurra und du bist überhaupt der Allerletzte, so ungefähr, der da möglicherweise anders positioniert ist. Da war mir am sympathischsten eigentlich, wenn man auf X sich umgeschaut hat in den letzten Tagen, war der gute Michael Klonowski, der übrigens auch einen wunderbaren Leitartikel geschrieben hat und auch für das Interview
Einblendung jetzt
mit der, wie heißt sie, mit der Fürstin Gloria von Ton und Taxis verantwortlich ist. Eine ganz tolle Sache, Einblendung jetzt bestellen. Genau, Michael Klonowski hat nämlich gesagt, was hat er gesagt? Ich werde mich nicht zum Iran äußern. Es tun schon genug andere, die keine Ahnung davon haben. Also das fand ich sehr sympathisch.
Und was ich auch noch sympathisch fand, das war der Kommentar von Gerald Grosch, der eben auch noch mal herausgestellt hat, er ist beispielsweise mit einem Tino Chrupalla sehr gut zusammen. Also man versteht sich in vielerlei Hinsicht. Ist jetzt aber, was diese Iran-Frage angeht, komplett unterschiedlicher Meinung. Was aber jetzt keinesfalls dazu führen sollte, dass man sich jetzt gegenseitig zerfleischt. Das ist es nicht wert.
Ja.
Ja, und ich wollte gerade eben diese wunderbare Überleitung machen. Du hast sie ein Stück weit torpediert, aber ist ja nicht schlimm. Es war ja auch wichtig, es war ja auch wichtig, dass du diese Schlussworte noch mal findest, ja? Stammtisch, meine Damen und Herren, nächste Woche 13.3. ist wieder
Stammtisch. Es ist schon wieder soweit.
13.3. in Grevenbruch, und an dieser Stelle noch mal der Verweis auf eine ganz, ganz wundervolle Seite, meine Damen und Herren. Einblendung jetzt. Moment, ich muss mal gucken, wie heißt die nochmal? Freiheitliche Stammtische, glaube ich, heißt die.
Nächstes Wochenende, oh nee, da bin ich tatsächlich wieder nicht da. Ich bin in Holland.
Oh nee. Unfassbar, ne? Egal, auf jeden Fall. Doch, die Seite freiheitliche-stammtische.de, da sehen Sie, ob in Ihrer Nähe vielleicht auch ein Stammtisch stattfindet. Wie gesagt, treffen Sie sich mit normalen Menschen. Das hat immer etwas Aufbauendes für die Seele. Ja, und wenn Sie keinen Stammtisch in der Nähe haben, dann kommen Sie nächstes Jahr im Januar doch einfach nach Usedom. Da sind wir. Ja, wir haben tatsächlich schon die Konferenzseite gestartet. Sie können ab sofort sich anmelden für unsere Konferenz.
Zum super Frühbucherrabatt.
Zum super Frühbucherrabatt zur Jubiläumskonferenz.
Also ohne auch nur einen Redner zu kennen.
Genau. Aber wir werden, Sie können versichert sein.
Ja,
die Gäste, die wir dort werden aufschlagen lassen. Die werden alles Dagewesene toppen. Druck, Druck, Druck. Ja, und ansonsten fasst sie mal durch mit dem Werbeblock. Quevri Vino für alle. Einblendung jetzt, die dieses Dachtheken-Duett gucken, können sich 15% Rabatt auf alle Produkte sichern durch den Code Freiheit15. Und wer, jetzt fängt ja die Zeit des Lagerfeuers und des Grillens an, unser wunderbarer Freund und treuer Zuschauer Andreas Thiele, der uns diesen wundervollen Flaschenöffner produziert und zugeschickt hat, ja, der stellt Einblendung jetzt Feuertonnen her, wundervolle, herrliche, mega schöne Afuera Feuertonnen.
Wow.
Und unter dem Code Freiheit50 bekommen Sie 50€ Rabatt auf jede Tonne. Und weil
kostet denn so eine Tonne?
Ich glaube so 300€.
Okay.
Ja, aber schick. 50€ Rabatt ist schon ordentlich. Ne? Und die sind auch wirklich richtig schön. Ja, und weil ich jetzt wieder aussehe wie ein Wischmopp, Sie haben es vielleicht gesehen, brauche ich wieder einen Haarschnitt. Und den hole ich mir bei Svenja Mendri hoffentlich nächste Woche vor dem Stammtisch. Svenja, ich hoffe, dass du das siehst. Ich schreibe dich aber auch noch mal an. Einblendung.
Sowas machen wir jetzt alles vor der Kamera.
Ja. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben in diesen turbulenten Zeiten wieder dafür gesorgt, dass Ihnen das ein oder andere Lächeln entfleucht ist. Nehmen Sie das alles vielleicht nicht ganz so schwer. Da draußen ist 90% E-Show, ja. In dem Sinne, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Teilen Sie dieses Format, kommentieren Sie dieses Format, liken Sie dieses Format. Teilen Sie dieses Format unbedingt, das hatte ich schon gesagt, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ich denke, wir sehen uns, nächste Woche sehen wir uns wieder, ne? Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haben Sie ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.